Wir hören das Gleichnis vom verlorenen Schaf aus dem Lukas-Evangelium im 15. Kapitel. Immer wieder kamen viele Zolleinnehmer und andere verrufene Leute zu Jesus, um ihn zu hören. Die Pharisäer und Schriftgelehrten ärgerten sich und schimpften: Mit welchem Gesindel gibt er sich da ab? Er isst sogar mit ihnen. Da erzählte Jesus ihnen folgendes Gleichnis: Stellt euch vor, einer von euch hätte 100 Schafe und eines davon geht verloren. Was wird er tun? Lässt er nicht die 99 in der Steppe zurück, um das verlorene Schaf so lange zu suchen, bis er es gefunden hat? Wenn er es dann findet, nimmt er es voller Freude auf seine Schultern und trägt es nach Hause. Dort angekommen, ruft er seine Freunde und Nachbarn zusammen: Freut euch mit mir, ich habe mein verlorenes Schaf wiedergefunden. Ich sage euch, so wird auch im Himmel Freude herrschen über einen Sünder, der zu Gott umkehrt, mehr als über 99 andere, die zwar nach Gottes Willen leben, es deshalb gar nicht nötig haben, zu ihm umzukehren.
Guten Morgen, liebe Gemeinde. Wie geht's euch? Gut? Manche sind vielleicht nicht so gut drauf, weil es regnet, aber ich freue mich, dass es regnet, weil wir den Regen brauchen. Und außerdem, mit den Taufen heute haben wir doch so viel Grund zur Freude und zum Feiern, oder? Wenn ihr noch nicht in Partystimmung seid, ich hoffe, dass es am Ende der Predigt, dass wir da ein bisschen mehr angekommen sind. Ich habe heute auch ein Handout mit dabei, da ist die Bibelstelle mit drauf, die ist ein bisschen länger heute. Und also wenn du eine Bibel dabei hast, hol die gerne raus, Lukas 15. Und wenn nicht, dann sind hier noch die Handouts. Will noch jemand? Haben alle? Okay, da hinten? Ja, ich gebe sie noch kurz rum. So, kannst du dir kurz geben, danke. Super, ist nämlich richtig gut, wenn man das Wort mitlesen kann. Heute werde ich nicht mit so einer Frage anfangen, wo ihr euch dann darüber unterhaltet für eine Minute, sondern heute will ich eine richtig tiefe Frage stellen, eine intime Frage, die musst du mir nicht beantworten, die musst du deinen Nachbarn nicht beantworten. Und die Frage ist: Wenn du das Wort Vater hörst, worüber denkst du? Was für Emotionen kommen in dir auf? Kommen da positive Emotionen auf, weil du gute Erfahrungen gemacht hast? Oder kommen da nicht so gute Emotionen auf? Du kannst deine Augen schließen und ganz kurz darüber nachdenken und reflektieren. Ich habe uns eine Statistik mitgebracht heute Morgen. Die sagt, dass 2022 rund 2,2 Millionen Kinder in Deutschland ohne Vater oder Mutter aufgewachsen sind. Das heißt, jedes vierte Kind hat keinen Vater oder keine Mutter, meistens keinen Vater. Diese Kinder haben ein doppelt so hohes Risiko, dass sie die Schule abbrechen. Und es gibt eine viel höhere Wahrscheinlichkeit, dass sie Verhaltensauffälligkeiten zeigen, aggressiv sind, mit ADHS diagnostiziert werden. Drogenmissbrauch ist 2 bis 3 Mal wahrscheinlicher bei Kindern ohne Vater oder auch ohne Mutter. Das ist eine traurige Liste, die könnte man ewig weiterführen. Das zeigt uns, dass Väter wichtig sind, dass es wichtig ist, beide Elternteile zu Hause zu haben. Manchmal können die Väter auch nicht anwesend sein, Wir denken jetzt vielleicht an all die Väter, die jetzt irgendwie verschwunden sind nach der Geburt und keine Verantwortung übernehmen wollten. Vielleicht können manche Väter auch nicht da sein, weil eine Scheidung die Familie zerstört hat. Und leider gibt es auch Fälle, Beispiele von anwesenden Vätern, die ein schlechtes Vaterbild vermitteln, weil sie sich nicht um ihre Familie kümmern, ihre Kinder vernachlässigen, da Kindesmissbrauch passiert und häusliche Gewalt. All diese Dinge können zu einer tiefen Identitätskrise führen. Und es verschafft uns ein pervertiertes Bild von Vätern in unserer Gesellschaft. Seit Generationen fehlen positive Beispiele von Vätern. In den Weltkriegen mussten Väter in die Kriege ziehen und konnten nicht zu Hause sein und viele von ihnen sind nicht wieder zurückgekommen. Es fehlt an positiven Beispielen schon seit Generationen. Dabei sind Väter die Grundsteine von Familie, die, die den Wert geben durch ihre Liebe zu ihren Frauen und zu ihren Kindern und Werte vermitteln. Und Familien sind letzten Endes die Grundsteine unserer Gesellschaft. Sollten wir uns bei solchen Statistiken wundern, dass es in unserer Gesellschaft manchmal so schlimm aussieht und wir so viele schlechte Nachrichten im Fernsehen hören? Sollten wir uns wundern, dass es da so wenig Hoffnung gibt? Und was sollen wir jetzt tun, als Kirche, als Christen? Was sollen wir in der Gesellschaft tun, in denen es an Vaterbildern fehlt? Können wir da überhaupt Hoffnung haben? Die Bibel sagt, ja, denn es gibt einen Vater, der da ist und der bleibt. Und das ist mein Thema heute, dein Vater oder ein Vater, der bleibt. Gott ist ein Vater, er ist ein guter Vater, darüber werden wir heute hören. Und er kann dein Vater sein. Er möchte dein Vater sein. Lasst mich noch kurz beten. Herr, Vater, danke, dass du so ein liebender Gott bist. Und ich bete, dass du uns jetzt durch diese Predigt ein bisschen aufzeigst, wie wichtig das ist, einen Vater zu haben und da auch Identität drin zu finden. Ich bete, dass du uns hilfst, durch diese Bibelstelle zu lesen, für einige vielleicht das erste Mal und für viele schon zum hundertsten Mal. Ich bete, dass du heute frisch und neu zu uns sprichst und uns ermutigst und wir dich mehr erkennen dürfen, wie du bist. Danke, Jesus. Amen. Auf dem Blatt habt ihr die Bibelstelle aus Lukas 15. Und da würde ich gerne erstmal ein bisschen mit dem Kontext anfangen. Was passiert da? Ich lese mit euch Verse 1 bis 3. Jesus war ständig umgeben von Zolleinnehmern und anderen Leuten, die als Sünder galten. Sie wollten ihn alle hören. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten, die Religiösen, waren darüber empört. Dieser Mensch gibt sich mit Sündern ab und isst sogar mit ihnen, sagten sie. Da erzählte ihnen Jesus folgendes Gleichnis. Und dann erzählte er das Gleichnis vom verlorenen Schaf, von der verlorenen Münze und vom verlorenen Sohn. In der damaligen Gesellschaft war das so, als hätte sich Jesus mit den schlimmsten Menschen der Gesellschaft abgegeben. Die Niedrigeren, die einen schlechten Ruf hatten, die unbeliebt waren, die ausgegrenzt waren, die niemand lieben wollte, die man nicht mal anschauen wollte, von denen man sich fernhalten wollte. Menschen, die ausgegrenzt waren. Menschen, bei denen die Fehler vielleicht ein bisschen offensichtlicher waren als bei anderen Menschen. Menschen, die sich auch bewusst waren, dass sie es verkackt haben, dass sie Fehler gemacht haben. Menschen, die gewusst haben, wie sündig sie waren und wie unperfekt vor so einem perfekten Gott. Und die Pharisäer, die Schriftgelehrten, das waren die heiligen Menschen in der Gesellschaft. Das waren die Religiösen, die haben es genossen, irgendwo reinzukommen und den guten Ruf zu genießen, weil sie so heilig sind, weil sie so oft beten gehen im Tempel, so heilige Gebete sprechen, die alle hören können. Und man sich denkt, krass, so werde ich niemals beten können. Das waren so die Pharisäer, die scheinbar alles richtig gemacht haben, die mehr als nur die Bibel eingehalten haben, die noch extra Regeln hatten und die auch eingehalten haben, die sahen richtig gut aus. Das waren Menschen der höheren Klasse in der damaligen Gesellschaft. Für uns heute vielleicht Menschen, die aus Pflichtgedanken heraus jeden Sonntag in den Gottesdienst kommen oder ihren Zehnten geben. Menschen, die scheinbar alles richtig machen, aber wo die Liebe fehlt. Und Jesus zeigt es dann nachher auch auf. Und sie dachten sich, wie kann sich Jesus, der von manchen der Messias genannt wird, der Erretter, der Erlöser, wie kann er sich mit Menschen zweiter oder dritter Klasse abgeben und sogar mit ihnen feiern, sich so öffentlich präsentieren? Das war ihnen richtig ein Dorn im Auge. Da waren sie richtig verhasst. Das hat sie herausgefordert, weil sie nicht so waren. Und Jesus hat gewusst, was sie dachten und was sie sprachen und hat ihnen deshalb diese drei Gleichnisse erzählt, um ihnen Gottes Herz zu offenbaren und damit vielleicht auch ihr eigenes Herz aufzuzeigen. Er wollte ihnen damit aufzeigen, wie gut, liebevoll und gnädig Gott eigentlich ist. Und dann lesen wir in Verse 11 bis 13, nachdem Jesus diese zwei Gleichnisse schon erzählt hat, das dritte Gleichnis. Jesus fuhr fort. Ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere sagte zu ihm, Vater, gib mir den Anteil am Erbe, der mir zusteht. Da teilte der Vater das Vermögen unter beiden auf. Wenige Tage später hatte der jüngere Sohn seinen Anteil verkauft und zog mit seinem Erlös in ein fernes Land. Dort lebte er in Saus und Braus und brachte sein Vermögen durch. Die Geschichte fängt damit an, dass der jüngere Sohn zum Vater kommt und sagt, gib mir den Anteil meines Erbes. Was sagt er damit aus? Was bedeutet das? Wann kriegt man normalerweise das Erbe? Wenn jemand stirbt. Das heißt, der Sohn kommt in so einer Unverschämtheit zum Vater und sagt eigentlich damit aus, für mich bist du gestorben, ich will einfach nur das Materielle, ich will das, was mir zusteht und ich will mein eigenes Leben leben. Das ist richtig krass, oder? Das ist ein richtiger Schlag ins Gesicht für den Vater. Und der Vater ist so gut, macht es auch, teilt das Erbe unter den beiden Söhnen auf, gibt den jüngeren Sohn, was ihm zusteht und dann geht er weit, weit weg, entfernt sich weit vom Vater, geht in ein fernes Land und lässt es einmal so richtig krachen. Party, Frauen, Alkohol, weiß nicht, wie die damals alles so gefeiert haben, die hatten damals wahrscheinlich noch keine Hausmusik, aber er hat es richtig krachen lassen. Er lebte in Saus und Braus und hat letzten Endes alles verschwendet, was er von seinem Vater gekriegt hat. Der Sohn hat alles genommen, hat sein Leben so gelebt, wie er wollte. Und mein erster Punkt heute ist, wir verlieren uns ohne den Vater. Wir verlieren uns ohne den Vater. Was passiert als nächstes in der Geschichte? Verse 14 bis 19. Als er alles aufgebraucht hatte, wurde jenes Land von einer großen Hungersnot heimgesucht. Da geriet auch er in Schwierigkeiten. In seiner Not wandte er sich an einen Bürger des Landes und dieser schickte ihn zum Schweinehüten auf seine Felder. Er wäre froh gewesen, wenn er seinen Hunger mit den Schoten, die die Schweine fraßen, hätten stillen dürfen. Doch selbst davon wollte ihm keiner etwas geben. Merkt euch hier, dass die Geschichte, die Jesus da erzählt, wird in der jüdischen Geschichte und in der jüdischen Kultur und Gesellschaft erzählt. Und in der jüdischen Religion und in der jüdischen Kultur sind Schweine höchst unrein. Es werden keine Schweine gegessen, die Schweine sollten nicht mal angefasst werden, die sind unrein. Wir verunreinigen uns durch die Schweine, also nicht wir, sondern die Juden. Und jetzt, weil das ein weit entferntes Land war, da wurde wahrscheinlich Schwein und Bacon und so gegessen, da gab es Schweine, da gab es Schweinehüter. Und er fängt an, für einen Schweinehüter zu arbeiten. Und weil er so hungrig ist, weil das Geld auch dafür nicht reicht, will er von den Schoten, die die Schweine eigentlich zum Fraß kriegen, etwas abhaben. Und nicht mal davon kriegt er etwas. In der jüdischen Kultur zur Zeit von Jesus hätte man gar nicht tiefer sinken können. Das war das Allerletzte. Das war Endstation im Leben. Schlimmer geht's gar nicht. Und dann lesen wir Verse 17 bis 19. Jetzt kam er zur Besinnung. Er sagte sich, wie viele Tagelöhner hat mein Vater und alle haben genug als mehr als genug zu essen. Ich dagegen komme hier vor Hunger um. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht wert, dein Sohn genannt zu werden. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner, zu einem deiner Arbeiter. Jetzt wurde ihm klar, dass es nicht würdig ist, Sohn seines Vaters genannt zu werden, Sohn seines guten Vaters. Jetzt ist er in tiefer Reue angekommen. Vers 17 fängt damit an. Jetzt kam er zur Besinnung. Das, was wir vielleicht dachten über die letzten Verse, wo man denkt, oh krass, was hat er alles gemacht? Erst jetzt kommt dieser Blitzmoment, dieser Blitzgedanke und er merkt, was habe ich nur getan? Dieser Moment der Reue, dieser Moment der Buße, wo er merkt, das war nicht richtig und ich muss umkehren, sonst komme ich hier um. Und dann in Vers 20 lesen wir, so machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Wie ging es ihm da wohl? Probiert euch mal kurz in ihn hineinzuversetzen. Nach all dem, was er getan hat und wo er geendet ist mit seinen schlechten Entscheidungen, weil er sein Leben so leben wollte, wie er es für richtig gehalten hat. Jetzt macht er sich auf einmal auf den weiten Weg vom entfernten Land und geht wieder zum Vater. Und vielleicht waren da Momente, es ist nicht beschrieben, was da genau passiert ist auf diesem Weg, aber ich kann mir vorstellen, dass er manchmal dachte, kann ich wirklich zurückgehen? Nach all dem, was ich getan habe, sollte ich nicht doch vielleicht lieber umkehren? Aber da gibt es auch keine Hoffnung. Was soll ich nur tun? Wie wird mein Vater reagieren? Wird er mich noch mehr demütigen? Wird er mich ablehnen? Wird er mich nicht mal als seinen Arbeiter annehmen? Was wird da wohl passieren? Wenn ich er gewesen wäre, hätte ich große Angst gehabt, große Verzweiflung. Ich weiß nicht, ob ich es geschafft hätte, zurückzugehen an seiner Stelle. Es ist nicht einfach, da war so viel Scham, so viel Schande. Und man weiß, er wusste vielleicht nicht, vielleicht hat er sich daran erinnert, wie gut sein Vater war und hat irgendwo diese Hoffnung dadurch gehabt. Vielleicht nimmt er mich ja doch wenigstens als seinen Arbeiter an. Das war sicher eine sehr, sehr lange Reise für ihn. Wir lesen nochmal Vers 20. So machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Dieser sah ihn schon von Weitem kommen. Voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm unter den Hals und küsste ihn. Ich stelle mir manchmal auch vor, wie der Sohn, der hat ja schon in den vorherigen Vers seine Rede vorbereitet, die er bringen will. Ich habe gegen den Himmel und gegen dich gesündigt. Ich bin es nicht wert, dein Sohn gewesen zu sein. Vielleicht hat er auf dem Weg auch noch an seiner Rede gearbeitet, sich das immer wieder gesagt, damit es so gut rauskommt wie nur möglich. Und dann kommt er langsam auf, ich weiß nicht, ob er vielleicht schon auf dem großen Grundstück vom Vater war, auf jeden Fall steht da, der Vater hat ihn von Weitem gesehen. Weit weg war der Sohn, der Vater hat ihn gesehen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich einfach mal so aus dem Fenster gucke, da gucke ich jetzt nicht, was ich da eventuell für Leute am Horizont sehen könnte. Ich glaube, der Vater hat nicht zufällig irgendwie aus dem Fenster geguckt und dann seinen Sohn gesehen. Der Vater hat die ganze Zeit über wahrscheinlich gewartet, jeden Tag drüber nachgedacht, wie geht's wohl meinem Sohn? Was macht er jetzt wohl gerade? Und ihn vermisst. Trotz allem, was passiert ist, hat er ihn vermisst und gewartet, Ausschau gehalten. Und dann sieht er ihn da am Horizont eines Tages. Voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihn um den Hals und küsste ihn. Ich habe in einer anderen Übersetzung auch gelesen, da haben sie es so beschrieben, sein Herz fing an zu rasen und er fing an loszurennen, um seinen Sohn zu umarmen und ihn zu küssen. Und dann lesen wir Vers 21 bis 24. Vater, sagte der Sohn zu ihm, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht wert, dein Sohn genannt zu werden. Doch der Vater befiehlt seinen Dienern, schnell holt das beste Gewand und zieht es ihm an, steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm ein paar Sandalen. Holt das Mastkalb und schlachtet es. Wir wollen ein Fest feiern und fröhlich sein. Denn mein Sohn war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden. Und sie begannen zu feiern. Der Sohn fängt an, seine vorbereitete Rede unterzurasseln. Und was passiert? Der Vater hört ihm gar nicht zu. Der Vater ist so erfüllt von Freude, einfach nur, dass sein Sohn wieder zurückgekommen ist. Er hört ihm gar nicht zu und befiehlt seinen Dienern, seinen Arbeitern, wir feiern heute Abend eine große Party, bereitet alles dafür vor. Bringt ihm frische Kleidung. Der Vater war erfüllt von Stolz und voller Freude. Das Krasse ist in dieser Geschichte, der Sohn hat Veränderung erlebt. Wir wissen nicht, wie der Sohn früher drauf war, bevor er an diesem Tag zu seinem Vater kam. Wir wissen nicht, wie das Verhältnis da war. Aber da ist was passiert. Der Sohn hat sich verändert. Er ist hochmütig geworden. Er war extrem egoistisch und verletzend und ist losgezogen. Und da passiert Veränderung, da passiert Buße, er kehrt um, er hat einen Sinneswandel. Die ganze Zeit über hat sich der Vater aber nicht geändert. Der Vater ist weiterhin der Vater geblieben, voller Liebe, voller Gnade, voller Vergebung. Mein zweiter Punkt ist, der Vater liebt bedingungslos. Der Vater liebt bedingungslos. Dass der Sohn so empfangen wird, hat sich der Sohn nicht verdient. Absolut nicht. Aber das war der Herzschlag vom liebenden Vater. Und dann ist die Party schon im vollen Gange. Man hört die Musik von weit her, das ist richtig laut. Vielleicht haben sich auch ein paar Nachbarn bei der Polizei beschwert. Auf jeden Fall lesen wir dann Verse 25 bis 30. Der ältere Sohn war auf dem Feld gewesen. Als er jetzt zurückkam, hörte er schon von Weitem den Lärm von Musik und Tanz. Er rief einen Knecht und erkundigte sich, was das zu bedeuten habe. Dein Bruder ist zurückgekommen, lautete die Antwort. Und dein Vater hat das Mastkalb erschlachten lassen, weil er ihn wohlbehalten wieder hat. Wow, was für eine Geschichte bis dahin, richtig schön und berührend. Und jetzt passiert das. Der ältere Bruder wurde zornig und wollte nicht ins Haus hineingehen. Da kam sein Vater heraus und redete ihm gut zu. Er will nicht mit seinem Vater feiern, dass sein Bruder wiedergekommen ist. Er wird richtig wütend, er ist richtig sauer und will nicht mit auf die Party kommen. Und der Vater kommt raus, verlässt die Party für einen Moment und sucht ihn und lädt ihn ein. Er will, dass der ältere Sohn auch dazukommt und mit ihm feiert. Aber er hielt seinen Vater vor, so viele Jahre diene ich dir jetzt schon und habe mich nie deinen Anordnungen widersetzt. Und doch hast du mir nie auch nur einen Ziegenbock gegeben, sodass ich mit meinen Freunden feiern können. Und nun kommt dieser Mensch da zurück, dein Sohn, der dein Vermögen mit Huren durchgebracht hat, und du lässt das Mastkalb für ihn schlachten. Der dritte Punkt heute ist, Gottes Liebe ist größer als deine Leistung. Gottes Liebe ist größer als deine Leistung. Der Sohn spricht da voller Verachtung. Er sagt nicht mal, das ist mein Bruder, sondern der Sohn von dir. Und distanziert sich mit dieser Aussage auch gleichzeitig von seinem Vater, von seiner Familie. Wir merken hier oder wir können hier merken, dass der Sohn die ganze Zeit gedacht hat, dass es bei seinem Vater nur um Regeln geht, nur um Arbeit. Er hat seine Leistungen vor seinem Vater aufgezählt. Er hat gesagt, all die Jahre habe ich dir gedient, ich habe immer das gemacht, was du gesagt hast und nie hast du mir einen Ziegenbock, nicht mal nur einen Ziegenbock gegeben, damit ich mit meinen Freunden feiern kann. Und das Krasse ist, er redet hier eigentlich von einem Lohn, den er kriegt, den er kriegen sollte. Und diesen Lohn will er aber gar nicht, um mit dem Vater zu feiern, sondern er sagt, ich hätte mit meinen Freunden feiern können. Ihm ging es da nicht darum, eine Party mit dem Vater zu haben, mit Gott, sondern mit anderen Leuten. Und da vielleicht auch ein bisschen protzig raushängen zu lassen. Guck mal, jetzt habe ich hier einen Ziegenbock, lass mal zusammen feiern. Das Herz vom älteren Sohn ist nicht gut. Doch der Vater erwidert, Kind, sagt der Vater zu ihm, du bist immer bei mir und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Das heißt so viel wie, wenn du einen Ziegenbock hättest einen Ziegenbock nehmen können. Du musst mich gar nicht fragen. Du bist doch nicht mein Diener. Du bist doch nicht nur ein Mitarbeiter in diesem Haus, sondern du bist mein Sohn. Was mir gehört, gehört auch dir. Aber jetzt mussten wir doch feiern und uns freuen. Denn dieser hier, dein Bruder, und er sagt es ihm auch nochmal, das ist nicht nur mein Sohn, das ist dein Bruder. Er war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren. Und nun ist er wiedergefunden. Lass uns doch feiern. Der ältere Sohn war immer beim Vater und trotzdem hat er Gottes Herzschlag nicht verstanden. Er hat nicht gewusst, wie der Vater denkt und tickt, wie gut der Vater eigentlich ist. Er hat immer noch gedacht, er muss sich das irgendwie verdienen, die Liebe verdienen vom Vater und sein Erbe oder seinen Lohn. Er hat seinen Vater immer gedient. Und seine Religiosität hat ihn doch blind gemacht für die Liebe und Großzügigkeit vom Vater. Wir können uns Gottes Liebe nicht verdienen. Und manchmal ist es richtig schwer für uns, das zu verstehen in unserer Gesellschaft, wo es so viele Vaterprobleme gibt. Für viele Christen ist es auch oft schwer, Gott als Vater anzusehen, weil sie keine guten Erfahrungen mit Vätern gemacht haben oder keine guten Beispiele gesehen haben. Es ist manchmal richtig schwer, uns vorzustellen, dass Gott uns einfach so liebt, uns einfach so beschenken will, ohne dass wir irgendwas dafür leisten müssen. Und zu den Fragen, die ich am Anfang gestellt habe, was kann Hoffnung in dieser Gesellschaft bringen? Jesus sagt hier, so sieht Gott aus. So ist Gott. Er ist ein liebender Vater. Es gibt eine Hoffnung für unsere Gesellschaft. Und wenn du keinen guten Vater hattest, dann gibt es auch Hoffnung für dich. Denn da ist einer, der da ist und der bleibt und der dein Vater sein möchte. Lass uns zum Schluss jetzt reflektieren. Wer bist du in der Geschichte? Bist du der jüngere Sohn? Bist du auf dem Weg weg von Gott oder auf deinen Weg zu Gott irgendwie abgekommen? Hast du jetzt vielleicht so einen Moment der Besinnung und denkst, nach all dem, was ich getan habe, kann mich Gott da wirklich noch lieben? Kann ich wirklich noch zu ihm zurückkommen, nach all den Fehlern, die ich gemacht habe? Kann es denn sein, dass es so einen Vater gibt, der mich liebt? Jesus sagt ja. Gott hält schon lange Ausschau nach dir. Er wartet jeden Tag darauf, dass du kommst. Und du musst dich dann nicht schämen, wenn der Tag kommt, wo du zu ihm zurückkommst. Da ist einfach nur Freude, Liebe, Stolz. Gott wartet auf den Tag, an dem er dich so richtig wieder deinen Sohn, seinen Sohn oder seine Tochter nennen kann. Und Jesus erzählt diese Geschichte nicht nur, um etwas über Gott zu sagen. Denn wir wissen, wenn wir weiterlesen in der Bibel, Jesus ist dieser eine Weg zu Gott. Wenn du dich auf den Weg zu Gott zum Vater machen möchtest, dann ist Jesus der Weg. Und der erste Schritt ist, das Evangelium zu hören, zu verstehen und daran zu glauben. Wenn du mehr über das Evangelium hören willst oder wenn du sagst, ich bin gerade an dem Punkt, wo der Sohn gerade ist, dann laden wir dich ein. Komm auf einen von uns zu. Wir haben auch Segnungsteam hier vorne unterm Kreuz nach dem Gottesdienst. Wir würden es lieben, mit dir ins Gespräch zu kommen und für dich zu beten. Bist du vielleicht der ältere Sohn in der Geschichte? Warst du jetzt schon seit Jahrzehnten bei Gott? Hast ihn gedient? Kamst vielleicht jeden Sonntag in die Kirche? Hast deinen Zehnten gegeben? Aber hast das irgendwie aus so einer Motivation herausgemacht, weil du dachtest, du musst dir Gottes Liebe immer noch verdienen? Bist du da wie der ältere Sohn? Und kannst du es nicht nachvollziehen, wenn Gott sich einfach so verschenkt an so jemanden wie den jüngeren Sohn? Glaubst du immer noch, du musst durchs Beten oder Bibellesen Pluspunkte bei Gott sammeln? Das sind alles gute Dinge. Aber sie müssen aus dem richtigen Herzen heraus passieren. Dann macht es Gott eine Freude. Und trotzdem müssen wir uns Gottes Liebe nicht verdienen. Wenn das der Fall ist, dann musst du auch da Buße tun und umdenken. Denn Gott ist nicht so. Oder kannst du heute vielleicht wie der Vater sein? Dann lad deine Freunde und Nachbarn zur Party ein, so wie das in der Geschichte passiert ist. Wir haben 4 Täuflinge heute. Lasst uns da in richtiger Partystimmung sein. Der Himmel tobt und jubelt über die, die verloren waren und jetzt wieder gefunden sind. Da muss richtige Partystimmung bei uns herrschen. Lasst uns diese Party durch nichts verderben lassen und erzählt es weiter. Ladet andere dazu hinein. Erzähl es deinen Nachbarn, deiner Familie, deinen Freunden. Mein Schlusswort ist, egal ob du gegangen bist oder nie wirklich da warst, der Vater ist geblieben. Er liebt dich und er wartet auf dich, jeden Tag neu. Lass uns beten. Gott, danke, dass wir an so einen guten Gott glauben dürfen, dass du so positiv, so liebevoll und gnädig beschrieben wirst, so wie es in keiner Religion der Welt sonst noch ist. Du bist einzigartig. Danke, dass du sagst, dass du unser Vater bist und uns liebst und wir deine Kinder sein dürfen, obwohl es manchmal so klar ist, dass wir es nicht verdient haben. Trotzdem schenkst du uns diese Identität als deine Söhne und Töchter. Danke, Jesus. Danke, Vater. Hilf uns, praktisch zu werden aus dieser Predigt heraus, jeder für sich. Und letzten Endes ist mein Gebet, lass uns dir näher kommen und dich noch besser sehen und verstehen. Amen.